Ich möchte mal beginnen mit einer kleinen Story aus dem Alltag eines Schülers. Ja, habe ich kürzlich gefunden. Michael freut sich am Ende des Schuljahres auf die Ferien. Allerdings muss er vorher noch seinen Eltern erklären, dass das aktuelle Zeugnis nicht viel besser aussieht als die der letzten Jahre. Als es soweit ist, schimpft die Mutter: Michael, du hast immer schlechtere Zeugnisse als dein Freund Thorsten. Ich denke mir halt, meint Michael, der Thorsten hat die Intelligenz von seinen Eltern geerbt. Ja, wo nichts ist, kann man nichts erwarten, oder? Könnte man dazu sagen. Und um das Thema Erwartung soll es heute mal gehen. Na, Erwartung für die Älteren, die sich besser Russisch auskennen als Englisch. Also impossible heißt unmöglich, ja, und wenn man das im wegnimmt, bleibt das possible übrig, das möglich. Erwartung. Das geht mir schon etwas länger nach, dieses Thema auch, ja, seit wir uns also als Gemeinde auch intensiver mit dem Thema Gebet der Gemeinde beschäftigen. Ja, und ich denke, das ist für euch als unsere Geschwister zur Brüdergemeinde ja ganz wichtig, ja, beim Gebet, was dürfen wir erwarten als Gemeinde, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen zum Gebet, was dürfen wir denn erwarten? Das wäre so eine Frage, die ja nicht ganz unwichtig in unserem Leben mit Gott auch ist. Ja, und wie sind eigentlich meine Erwartungen an Gott? Das ist ja erstmal eine ganz persönliche Frage. Wenn ich mich ins Gebet begebe, was erwarte ich? Ja, wenn ich um etwas bitte, wenn wir und auch dann als Gemeinde. Muss ich da bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ja, damit das eintrifft, dass ich erbitte? Da gibt es im christlichen Bereich durchaus auch Meinung dazu, ne? Welche Voraussetzung? Oder gibt es auch Grenzen, ja, dazu? Ja, welche Grenzen gibt es? Stehe ich in der Gefahr, auch unbescheiden zu sein, um Dinge zu bitten, ja, die vielleicht gar nicht zu mir passen? Ist ja vielleicht auch eine Frage. Aber wir sind uns sicher einig, dass Gebet zu einem Leben als Nachfolger Christi zu unserem Leben dazugehört, oder? Ja? Gebet gehört dazu, das ist ein ganz natürlicher Teil. Ja, und Jesus spricht ja auch vom Gebet in der Bergpredigt, ja, und da geht es ja darum, ja, geh in deine Kammer, ja, mach das nicht öffentlich, protz nicht damit rum, sondern geh in deine Kammer, zieh dich zurück, sprich mit deinem Vater, und das ist sicher die persönlichste Form der Beziehung zu Jesus. Aber natürlich auch, wenn wir als Gemeinde gemeinsam beten, ist das ja vom Anspruch her die direkteste Form, um in Kontakt mit Jesus zu stehen. Ja, es gibt Gott sei Dank diese Möglichkeit, ja, mit dem Gebet auch direkt mit Gott zu sprechen. Das ist ja was ganz Unerhörtes, ja, so im Alten Testament gab es das ja gar nicht so. Nur die Propheten und so, die Priester durften das eigentlich. Und die Frage ist, empfinden wir das immer, wenn wir so im Gebet sind? Dass das so eine ganz direkte Kommunikationsform ist. Ja, denn es gibt sicher auch mal Zeiten, wo Gebet zur Gewohnheit wird. Auch das kennen wir vielleicht. Ja, zum Beispiel immer so früh stille Zeit, manchmal seit 40 Jahren stille Zeit und da gehören eben 3 Minuten Gebet dazu. Mache ich eben. Ne? Oder ja auch im Gottesdienst und so, Gebetszeiten. Wobei ich mal sagen möchte, Gewohnheit ist erstmal gar nicht so schlecht. Ja, ich finde das durchaus positiv. Ich mache ja so Andachten in einigen Altersheimen und so. Und da sind ja auch Leute dabei, also die würde ich jetzt nicht unbedingt als Christen bezeichnen, aber die haben so als Kind das manches noch gelernt, ja. Und wenn die dann schon auch so beginnende Demenz haben und so, und ich bete mit denen immer das Vaterunser. Und das sitzt. Ja, und das ist auch gut. Das ist wichtig. Das ist eine Brücke. Ja, so ein gewohntes Gebet ist eine Brücke auch. Ja, was ihnen auch viel sagt und wo da was ankommt. Und ich bin nur wieder erstaunt, dass selbst die Ältesten, die so Ende 80 sind, das Vaterunser immer noch kräftig mitsprechen können. Gewohnheit ist nicht schlecht. Und noch vorformulierte Gebete können ja helfen, ne? Zum Beispiel, wenn wir die Psalmen sehen oder eben auch das Vaterunser. Und wichtig dabei ist ja, dass wir nicht nur so vor uns hin plappern, das kann man ja auch mit freiem Gebet machen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt mit Betigen. Kennt ihr das? Ja, wenn man so in einer Gruppe miteinander betet, ja, aber eigentlich predigt da einer, ne? Betigen. Es geht gar nicht um Gott, sondern um die daneben sitzen, ne? Also wir sollen nicht vor uns hin plappern, ja, und irgendwas erzählen, Hauptsache es kommt gut an, sondern wir sollen mit unserem Reden vor Gott auch eine Erwartung verbinden, von Gott was erwarten. Ich komme vor Gott, ich spreche meine Anliegen aus, ich spreche meinen Dank aus, erwarte etwas von ihm. Und was wir dann von ihm dann bekommen, das können wir getrost ihm überlassen. Ja, das hat ja viel mehr Möglichkeiten, als wir uns vorstellen können. Ja, wir haben manchmal unsere Vorstellung, aber Gott kann das ja auch wirklich auch, kann da noch ganz andere Dinge bringen, ja, auf die wir gar nicht gekommen wären. Aber wir dürfen wissen, Gebet ist in unserem persönlichen Leben und auch im Beten der Gemeinde der Game Changer, ja, der Veränderer. Gebet verändert Dinge. Und deshalb möchte ich mit euch am Anfang mal eine der für mich schönsten Verheißungen lesen, ja, die uns aber auch sehr herausfordert. Und die steht in Jesaja 54, Vers 1. Heute ist Jesaja-Tag, habe ich gemerkt. Ja, Jesaja 54, Vers 1. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und jauchze, du Kinderlose, denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als eine verheiratete Frau. Ja, seine Verheißung aus Jesaja 54. Juble fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und jauchze, du Kinderlose, denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als eine verheiratete Frau. Wenn man den Beginn dieses Wortes so hört, ja, sei fröhlich, juble, jauchze, dann klingt das wie eine Freudenäußerung während einer wirklich glanzvollen Zeit. Ja? Auf dem Höhepunkt wunderbarer Gefühle, ne, wenn es einem so richtig zum Jubeln zumute ist, wenn alles stimmt, alle lieben einen, ja, ich liebe alle und so, alles läuft wunderbar, Freude bricht sich Bahn. So stimmt das aber überhaupt nicht überein mit dem Kontext, mit dem Umfeld dieses Wortes, dieser Verheißung, die Gott seinem Volk gegenüber hier macht. Im Gegenteil, Jesaja spricht eigentlich in eine Zeit, als es um Israel herum alles andere als gut aussah. Das war wirklich eine kritische, schwierige Zeit. Ja, fremde Mächte bedrängen Israel da. Ja, die Zukunft scheint völlig unsicher. Der König ist ganz vieles, nur kein Gottesdiener. Und die Priesterschaft am Tempel kümmert sich nur um sich selbst. Ja, und es ist die Frage, sind das Zeiten, in denen es jemand zum Jubeln zumute ist? Manchmal ist uns vielleicht auch eher zumute wie dem Volk damals, dem Volk Israel. Wer kümmert sich schon um Gott, um uns herum? Ja, wir haben es gerade gehört von Charlotte, ja, wenn Menschen sagen, Gott, damit kann ich nichts anfangen. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, fordert uns ziemlich heraus mit ihren Werten, ja, die ganz anders sind als das, was uns von Gott wichtig her ist. Brauchen wir sich bloß mal irgendwelche Nachrichtensendungen angucken. Ja, da wird ja aus Gut böse und aus Böse gut. Wir fühlen uns sicher oft bedrängt von Ansichten, Meinungen und Weisheiten der Menschen, die sich um Gott gar nicht kümmern, die andere Ansichten haben. Ja, vielleicht empfinden wir auch den Raum, in dem wir unseren Glauben leben können, so als sehr begrenzt. Ja, wir haben doch eine Sehnsucht danach, dass die Welt erkennt, dass sie Gott braucht. Aber sie kümmert sich darum nicht. Und das macht uns eher traurig, als dass wir jubeln und jauchzen wollten. Ich bin gestern nach Bautzen gefahren auf der A4. Und wenn man dann so ein Tempomat hat, ja, und hat den so eingestellt, dann bewegt man sich mal an anderen vorbei, die auch Tempomat haben, so mit 3 km/h, die man überholt. Ne? Und da bin ich im Auto vorbeigefahren, so ganz langsam, und habe hinten am Autoheck gesehen, Odin statt Jesus, stand da dran. Ja, also Odin ist jetzt so ein nordischer, skandinavischer Gott, Odin statt Jesus. Da war ich traurig. Ich habe dann für den gebetet, ja, das machte sich gut so beim Vorbeifahren. Das ist erkennt, aber das sind Dinge, die machen uns traurig, oder? Und der Herr weiß das. Das ist ihm nicht unbekannt und es ist ja auch gut, wenn es uns traurig macht, wenigstens das nicht egal ist. Und so fordert er Israel damals und uns nicht zum Jubeln auf, weil sie damals oder wir heute so großartig wären, in so großartigen Umständen leben würden. Ja, wenn die Israeliten damals ihren Alltag sahen, die Bedrohung um sich her, ne, durch fremde Mächte, war im Norden war Assyrien ein Riesenreich, im Süden Ägypten, auch mit einer hochgerüsteten Armee und so, und sie dazwischen als ein kleines Volk, ja, das Nordreich, das war schon besetzt von Assyrien, der größere Teil, ne, und so, da musste ihnen niemand was von Freude und Jubel erzählen. Das war schwierig. Vielleicht geht es uns auch so, ja, wenn wir unsere oder andere im Verhältnis kleine Gemeinde sehen. Ja, was können wir schon ausrichten? Manchmal sehen wir vielleicht so eine Mega-Gemeinde, wo wir so hören, in den USA 20.000 Leute, und da kann was gehen, oder? Vielleicht waren wir da auch schon mal, haben die besucht oder was. Und wir kommen gerade von einer großen Konferenz, ja, wo irgendwie die Post abging und so. Und dann kommen wir in unsere Gemeinden, Alltag nein und sagen, also das ist einfach enttäuschend. Ja, wenn es doch bei uns auch so wäre. Aber das ist nicht der Alltag. Das war es damals auch nicht. Ja? Der Tempelgottesdienst war nicht der Alltag. Ja, sondern Gott kennt die Wahrheit. Er weiß das, wie es uns geht. Er sagt sie seinem Volk und wir dürfen sie auch wissen. Die Wahrheit ist, und das sagt uns Gott hier, wir sind die Unfruchtbare. Wir sind die Unfruchtbare. Das klingt ziemlich niederschmetternd, oder? Hört man nicht gern. Ja, und für das Volk Israel damals können wir es vielleicht akzeptieren. Wir kennen ja die Geschichte von Israel. Ja, wir sehen, dass dieses Israel nur ganz selten im Alten Testament seiner Bestimmung entsprochen hat, nämlich Gottes Ehre in der Welt zu verkünden. Ja, die hatten oft mit sich zu tun, haben sich gestritten, haben sich an menschliche Mächte gehangen und so, haben an sich selbst gedacht. Und das war alles nicht so, wie das sich Gott gedacht hat. Die Unfruchtbare. Aber können wir diese Charakterisierung auch so für uns annehmen? Ja, die wir ja heute Gottes Volk sind. Und ja, auch wir als das neue Israel, ja, also das mit hineingenommen ist, müssen uns das sagen lassen, wir sind die Unfruchtbare. Das ist Wort Gottes, das in unser Leben hineinspricht. Und das heißt ja erstmal gar nichts anderes, als dass aus uns heraus kein neues geistliches Leben kommen kann. Aus uns heraus kann es nicht kommen. Das heißt es erstmal. Ja, ich weiß nicht, wer das von euch nicht schon mal versucht hat, ja, so aus seiner Kraft und aus seinem Wissen heraus jemand zum Glauben zu überreden, mit Argumenten, und das musst du doch begreifen, ja, und ich weiß doch so viel, ja, und ich sag dir doch so viel, und das sagt, das geht mir voll am Gesäß vorbei. Ja? Ja, haben wir doch schon erlebt, oder? Aus uns heraus geht das nicht, wir können das nicht machen. Vielleicht waren wir dann enttäuscht oft, ne? Würden uns das bestimmt sehr wünschen, dass das ginge. Aber wenn wir auf uns schauen, ja, auf das, was wir können, dann können wir kein neues geistliches Leben hervorbringen. Das ist einfach die Wahrheit. Und Israel hatte das damals vergessen. Ja, sie dachte, mit dem richtigen Gottesdienst, mit den richtigen Opfern zur richtigen Zeit, mit den erforderlichen Riten, wie sie Mose geboten hat, da müsste das doch alles gut gehen. Aber es lag und es liegt nicht an Äußerlichkeiten. Ja, auch wir brauchen mehr als flüssige Gottesdienste, gut gemachten Lobpreis und rhetorisch hervorragende Predigten. Obwohl das alles hilft. Ne? Also es ist ja gut, wenn es so ist, aber das ist nicht das Entscheidende. Wir brauchen die Begegnung, wir brauchen die Beziehung, wir brauchen die Vollmacht des Herrn in unserem Leben. Wir brauchen das, was von ihm kommt. Ja, und das Gute ist, er verstößt sein Volk nicht, Israel damals nicht, auch seine Gemeinde heute nicht, weil es unfruchtbar ist. Er redet es an, ja, du Unfruchtbare, aber er verstößt es nicht. Das war ja damals übrigens, muss man ja im Kontext sehen, das war ja ein Grund, dass ein Mann gesagt hat, pass auf, du bist unfruchtbar, ich nehme eine neue. Ne? Sieh zu, wo du. Aber Gott macht das nicht. Gott rechnet uns, ja, unsere Schwäche nicht an. Im Gegenteil. Er möchte gern, dass wir diese Schwäche erkennen und vor ihm bekennen und sagen, Herr, ohne dich können wir nichts tun. Stimmt das? Amen. Ja, das ist so ist Gott. Er verwirft uns nicht, weil wir schwach sind, weil wir Grenzen haben, ja, weil wir irgendwo mit unseren Kräften nicht weiterkommen. Denn die Wahrheit ist, Gottes Volk kann aus sich heraus nicht selbst fruchtbar sein. Wenn es sich ihm allerdings hingibt, die Verbindung zum Herrn sucht und akzeptiert, dann entsteht aus der Verbindung von Gottes Volk und Gott neues Leben. Dann ist es möglich. Das sagt diese Verheißung. Ja, und ich nur mal ein kleiner Hinweis, diesen Vers, den wir gelesen haben, der steht direkt im Anschluss an dieses Gottesknechtslied, ja, wo es um Jesus geht. Und es sagt uns auch, Jesus ist die Grundlage unserer Verbindung zu Gott. Durch ihn sind wir mit Gott verbunden. Und weil wir ihn in unserer Mitte haben, kann neues geistliches Leben in der Gemeinde entstehen. Da kann aus Unfruchtbarkeit Fruchtbarkeit werden, geistlicher Hinsicht. auf das Versprechen Gottes, dass er das Tote beleben und das nicht Vermehrungsfähige vermehren wird, ja, was wir gehört haben in diesem Vers 1, da folgt eine Aufforderung, die sich daraus ergibt. Auf das vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten, deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Das ist meine Verheißung, oder? Guckt euch mal dieses winzige Israel an. Da war ja nur noch dieses Königreich Juda übrig, zwei Stämme. Ja, Assyrer im Norden, Ägypter im Süden. Ja, die waren wie so ein Sandwich. Und jetzt sagt Gott, wenn ihr euch an mich bindet, dann gebe ich euch Raum. Ja, und die Frage ist, lassen wir uns diese Verheißung zusprechen? Nehmen wir das ernst? Glauben wir diesem Reden Gottes? Ja, Gott verspricht seinem Volk Leben, Wachstum und Reife. Das hören wir hier. Ich will dich groß machen. Die Frage ist, glaube ich das, wenn ich uns so sehe? Ja, wir hören das sicher gern, so eine Verheißung. Ja? Ich will dich groß machen. Wie die Israeliten ja damals sicher auch gern. Ne? Und wir dürfen das auch genießen, dass Gott uns das zusichert, ja, dass er uns kennt, dass er sich um uns kümmert, dass er uns versorgen will. Ja, das ist wunderbar, wenn wir das wissen dürfen. Jesus sagt das ja auch mal, ne? Ich bin bei euch alle Tage, sagt er. Stimmt's? Ich bin bei euch alle Tage. So verspricht sie es seinen Nachfolgern. Und was täten wir heute, wenn wir dieses Versprechen nicht hätten? Aber aus diesem Versprechen folgt auch immer eine Frage an uns, vertraust du diesem Versprechen? Persönlich, als Gemeinde, vertraust du darauf? Gott hat es gesagt, akzeptiere ich das? Glaube ich das? Denn die Frage ist, hat diese Verheißungen Auswirkungen auf dein Leben? Gott spricht diese Verheißungen ja nicht, damit wir uns gut fühlen, ja, so ein bisschen Wohlfühl, Wellnessgefühl, so, ne? Sondern er verspricht uns, er gibt uns Verheißungen, damit wir unser Leben an diesen Verheißungen ausrichten und es verändern. Amen. Der Grund von Verheißungen ist, dass Gott sagt, schlag einen neuen Weg ein. Tu nicht mehr das, was du getan hast, sondern tu was Neues. Stimmt's? Ist immer so. Lässt du dein Leben durch die Verheißung, die Gott dir zuspricht, verändern? Zum Beispiel, wenn Jesus uns zusagt, dass er bis zum Ende unserer Tage, also aller Tage bei uns sein will, dann soll uns das in Bewegung setzen, hinzugehen und Jünger zu machen. In diesem Zusammenhang hat er es nämlich gesagt. Ich bin bei euch alle Tage, geht hin, ja, in alle Welt, macht zu Jüngern. Die Verheißung ist da. Und der Anspruch, verändere dein Leben. Riskier was, verlass dich drauf. Und wenn Gott uns hier durch Jesaja Leben und Vermehrung zusagt, die nicht aus uns kommt und nicht aus uns kommen kann, dann stellt das die Frage, verändert mich das? Verändert mich das? Vergrößere, sagt er, spann aus, spare nicht. Das ist die Aufforderung Gottes an uns. Wenn man es auf sich selber sieht, ja, dann kann man seine Möglichkeiten wahrscheinlich gut einschätzen. Je älter, desto besser, ne? Jugendliche sind manchmal noch ein bisschen überschäumend, ne? Aber so je älter man wird, umso mehr kann man sagen, das kann ich und das kann ich nicht. Manches traut man sich zu, von manchem lässt man dann gleich die Finger, weil abzusehen ist, dass das so nichts wird, ne? Und manches kann ich eben einfach nicht. Aber nun fordert Gott uns hier mit diesem Wort im Grunde darauf auf, von uns und unseren Fähigkeiten wegzuschauen. Schau nicht auf das, was du kannst, sondern schau auf das, was ich dir zur Verfügung stelle. Ja, erkenne die Möglichkeiten Gottes, ja, und schaff den Raum für diese Möglichkeiten Gottes in deinem Leben. Das ist ja das, Gott möchte seinen Geist ausgießen, Gott möchte seine Fülle ausgießen, Gott möchte seine Möglichkeiten ausgießen, unser Leben. Gibst du ihm Raum? Ist das Gefäß, das du Gott anbietest, zu klein oder ist es so groß? Das ist die Frage. Ein unfruchtbares Paar zur Zeit des Alten Testaments, ne? So wie es Abraham und Sarah ja waren, ja, die brauchten nicht viel Platz. Da reicht ein Zweimann-Zelt. Ne? Das ist praktisch, ne? Das kann man gut überschauen, kann, muss nicht so viel sauber machen und so. Zweimann-Zelt ist gut für zwei Leute, oder? Jetzt stellt euch mal vor, was die Leute um Sarah und Abraham gesagt hätten, wenn die sich plötzlich so ein 15-Mann-Zelt angeschafft hätten, ne? Wie es so beim Bund gibt, bei der Armee. Ja, sondern wir sind zwei Mann, wir haben jetzt ein 15-Mann-Zelt bestellt. Bei Amazon. Was hätten die wohl gesagt? Seid ihr übergeschnappt oder was? Was soll denn das? Habt ihr zu viel Geld? Wisst ihr nicht, was ihr damit macht? Ja, wollt ihr ein bisschen protzen oder so? Was wäre wohl die Reaktion der Leute gewesen? Und das wäre alles schlimm genug schon, so eine Sache. Ne? Aber könnt ihr euch dann noch die Reaktion der Leute vorstellen, wenn dann dieses alte Ehepaar von Abraham und Sarah nun sagen wird, wir brauchen ein größeres Zelt, weil Gott uns viele Kinder versprochen hat. Also jetzt müssen wir Hilfe holen, hätten die sicher gesagt. Oder? Du Unfruchtbare, spann aus, denn ich werde dir Kinder schenken, mehr als die Verheiratete hat. Investiere in Glauben, in Vertrauen. Spann aus. Spare nicht auch, das ist auch ein wichtiges Wort. Ne? Aus der Sicht des Glaubens ist das sehr viel größere Zelt die einzig richtige und angemessene Reaktion. Noch sehen wir nicht, aber wir glauben schon. Ja, Gott wird sein Wort erfüllen. Wir leben nicht mehr in der Sicht auf unsere Kraft, auf unsere Begrenzungen, auf unsere Grenzen, sondern wir blicken auf das Versprechen, das Gott uns gibt. Wir vertrauen darauf, dass seine Möglichkeiten in unserem Leben sich entfalten können. Und das führt uns zur Frage der Erwartung, was denn in unserem Leben auch Raum gewinnt. Ja, wir haben wunderbare Zusagen im Neuen Testament, die da keine Frage offen lassen. Ja, das in der Verbindung mit Jesus alles möglich ist, weit über das hinaus, was wir mit dem Verstand überhaupt erfassen können. Jesus sagte in Matthäus 7, ja, Bergpredigt, bittet Gott und er wird euch geben. Bittet Gott und er wird euch geben. Was steckt da für eine Kraft da drin? Das ist wie so eine Handgranate, die in unserem Leben explodieren soll. Bittet Gott und er wird euch geben. Keine Voraussetzung, keine Begrenzung, oder? Hör ich nicht. Und Jesus erklärt es auch an anderer Stelle, Lukas 11, ja, da spricht er von Gott mit dem Bild des Vaters, der seinen Kindern Gutes will und Gutes tut. Er sagt, wird ein Vater irgendwas zurückhalten? Nein, würde er nicht. Ja, und Gott ist ja noch um vieles größer und besser als ein menschlicher Vater. Kann es sein, das möchte ich mal fragen, dass wir nicht haben, weil wir nicht bitten? Ja, so schreibt Jakobus in seinem Brief. Ja, wir haben nicht, weil wir nicht bitten, sagt er. Und manchmal habe ich so meine Fragen, wenn ich so eine Gebetsversammlung der Gemeinde schaue, ja, wenn sich da 5, 6 Treue sammeln, da freut sich Gott. Das ist eine gute Sache. Haben wir nicht, weil wir nicht bitten? Begrenzen wir uns selbst? Ja, sind unsere Bitten vielleicht auch zu sehr an unsere Vorstellungen gebunden, was denn möglich wäre? Ja, haben wir diese Vorstellungen vielleicht noch nicht aufbrechen lassen? Das kann ja sein. Gott fordert uns hier durch diese Verheißung von Jesaja auf, unseren Raum, ja, den Raum unserer Vorstellung, den Raum unseres Glaubens, den Raum unserer Erwartung weit zu machen. Weit zu machen. Ja, betet doch mal, Herr, überrasche mich. Überrasche mich. Ich möchte das sehen, was du versprichst. Ja, in unserem Leben, im Gebet, im Kontakt mit Menschen, die ihn nicht kennen, dürfen wir Grenzen unserer Vorstellungen hinter uns lassen. Gott erwartet das. Ja? Nimm nicht deine Grenzen zum Maß, sondern geh über deine Grenzen hinaus mit deiner Erwartung an mich. Bei ihm ist alles möglich, so sagt er uns. Ja? Und er will das durch uns tun. Gott kann viel tun, Gott wird viel tun und er möchte das durch uns tun. Was für eine Gnade, oder? Was für eine Gnade, er will das durch uns tun. Und das zwingt uns überhaupt keine Leistung ab, weil das nur um Vertrauen geht. Es geht einfach nur um Vertrauen. Herr, wirke durch mich. Das ist eigentlich unvorstellbar, ne? Aber es funktioniert. Ja, denn über viele Jahrhunderte hat sich das immer wieder gezeigt. Wir haben da biblische Berichte dazu, auch nach der nachbiblischen Zeit. Und immer wieder Menschen, ja, wo wir sehen, ja, wo wirklich Vertrauen da ist, da wirkt Gott. Da ist seine Vollmacht da. Da ist seine Herrlichkeit da. Gott wirkt nach seinen Möglichkeiten in diese Welt hinein und er gebraucht die Menschen dazu, die sich dafür zur Verfügung stellen. Das Gute dabei ist, Gott kennt uns wirklich. Ja? Er schaut in unser Innerstes und er weiß, was uns bewegt. Ja, manche ist vielleicht der, diese Ding schon mal durch den Kopf geschossen. Was passiert denn, wenn ich mich darauf einlasse, ja, mich aus dem Fenster lehne und nichts passiert? Ein Pastor von mir mal Anfang der 2000er Jahre hat mir mal erzählt, hatte eine Beerdigung von einem jungen Mann. Das ist ja tragisch genug, ne? Und da stand er so am Grab und hatte so ganz tief den Impuls von Gott in sich: Bete mal um Auferstehung. Hat er nicht gemacht, hat er sich nicht getraut. Ich nehme es ihm auch nicht übel. Ja, aber das sind Herausforderungen. Ja? Blamiere ich mich da nicht, wenn ich so ganz vertraue: Herr, du willst Dinge tun, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ja, durch mich, wenn ich dir vertraue. Blamieren wir uns da nicht. Das ist bestimmt schon mal jedem durch den Kopf gegangen. Deswegen gibt Gott nicht nur ein Versprechen, ja, im Vers 1 und eine daraus folgende Handlungsanweisung, Vers 2 und 3, sondern er gibt uns auch eine Zusicherung. Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schwere Zeit zurückdenken, in der du als Witwe ganz allein dastandst. Denn der Herr, der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heißt der Herr, der allmächtige Gott. Er ist der heilige Gott Israels, dein Erlöser und der Gott der ganzen Welt. Wer sich auf das Versprechen Gottes einlässt und in der Erwartung lebt, dass Gott es in seinem Leben auch erfüllen wird und sich diese Auswirkungen auch zeigen werden, der muss keine Angst mehr vor Blamagen und Peinlichkeiten haben. Keine Angst mehr. Es stimmt, dass das Leben dessen, der Gott vertraut, anders aussehen wird als das Leben derer, die Gott nicht kennen oder die aus eigener Kraft und aus eigenen Wünschen und Bedürfnissen leben. Ja, manchen wird es wahrscheinlich komisch vorkommen, ja, wenn so ein Christ mal zur Hochform aufläuft. Wobei ich nicht einem Lebensstil das Wort rede, das sich von der Welt zurückzieht und seltsame Lebensregeln aufstellt und sowas. Ne? Das Ziel Gottes mit seinem Volk ist es ja gerade, dass es, und damit betrifft es jeden persönlich, Raum gewinnt im Alltag der anderen Menschen. Ja, wenn das heißt, stecke deine Pflöcke weit, dann heißt es auch, nimm Raum ein im Leben der anderen. Zieh dich nicht zurück, sondern breite dich aus. Stimmt's? Gottes Volk dringt mit seinem Einfluss in den Lebensraum der Welt ein. Das ist das Ziel Gottes. Ja, wenn es das Zelt vergrößert. Wenn wir erwarten, nicht aus unserer Kraft und unseren Möglichkeiten zu leben, sondern Gottes Wirken in unserem Leben und das durchaus auch übernatürlich sichtbar wird, dann wird sie das, die Umwelt, auch verändern. Ja, eigentlich macht uns Gott mit dieser Zusicherung Mut, nicht angstbestimmt mit dieser Welt herum umzugehen. Und da habe ich viel erlebt. Ja, ich bin Anfang der 80er Jahre zum Glauben gekommen und da war es durchaus noch üble Sachen, du darfst das nicht als Christen, du darfst das nicht, ne, und geh nicht dorthin und so weiter. Ne? Weil wir immer irgendwie die Angst haben, dass die Welt uns beeinflusst. Stimmt das? Das ist ja auch dieses, was bei den Pharisäern so war. Ne? Also du darfst das nicht und das nicht. Du darfst zum Beispiel nicht zu den Aussätzigen gehen. Warum? Damit die Aussätzigen dich nicht mit ihrem Aussatz anstecken. Das war ja so der Hintergrund. Angst bestimmt. Ne? Aber was hat Jesus getan? Er ist hingegangen zu den Aussätzigen, hat ihnen die Hände aufgelegt, weil er wusste, dass seine Reinheit, dass seine Heiligkeit ihre Unreinheit und Unheiligkeit beeinflussen und verändern wird. Amen. Also wir gehen nicht angstbestimmt in diese Welt und sagen, Hauptsache, die stecken uns nicht an mit ihrer Sünde. Sondern nein, unsere Aufgabe ist es, hinzugehen und Welt zu verändern, indem wir die Heiligkeit Gottes zu ihnen bringen, in ihren Bereich bringen und sie in mit dieser Heiligkeit anzustecken. Ist das nicht wunderbar? Wir können nicht aus uns, ne? Wie gesagt, das ist nicht unsere Kraft. Aber Gott möchte uns dazu gebrauchen. Ich habe früher mal im Betrieb gearbeitet und so und als Messtechniker und wir hatten so Reinräume. Kennt jemand Reinraum? Ne? Also da muss es ganz sauber sein, darf kein Staub drin sein und so. Und wie macht man so einen Reinraum? Nicht indem man alles abschottet und so, dass ja nichts von außen reinkommt, sondern ein Reinraum wird in der Regel so gemacht, dass da also gefilterte Luft in den Raum reingeblasen wird und in dem Raum ein Überdruck herrscht, damit durch alle Ritzen, wo was reinkommen könnte, was nach außen dringt. Oder? Und das ist das im Grunde, was wir geistlich sein sollen. Nicht Angst haben, oh, das von außen könnte uns beeinflussen, sondern wir dürfen Mut haben. Wir haben die Zusicherung, wenn wir in diese Welt gehen, im Vertrauen, in der Erwartung, dass Gott durch uns wirkt, dann werden wir andere beeinflussen. Ja, dazu ist notwendig, und das sollten wir auch nie vergessen, dass da eine ganz tiefe Beziehung mit Gott nötig ist, dass wir die zulassen dürfen, müssen, sollen. Ja, und wir dürfen diese tiefe Beziehung ja auch durch Jesus haben. Halleluja, dafür ist er gekommen. Und ich finde es interessant hier, dass Gott diese Beziehung zwischen sich und seinem Volk mit dem Bild der Ehe gleichsetzt. Das ist die stärkste, nach der Schöpfungsordnung, die stärkste Beziehung, die überhaupt denkbar ist. Ja, noch vor der Kinder-Eltern-Beziehung in der Bibel. Ja, und das bietet Gott uns, seiner Gemeinde, an. Ja, er ist unser Ehemann, der für uns sorgt und so weiter. Ne? All was da drin steckt. Und erklärt sich damit bedingungslos, voraussetzungslos auch bereit, für uns da zu sein. Wenn wir für ihn da sind, uns darauf einlassen. Es gibt niemand Vergleichbares, der Gott auch nur annähernd gleich wäre. Das sagt das nochmal. Ne? Ich bin der Herr dieser Welt und verbinde mich mit dir, der Gemeinde, mit dir als Person. Ich weiß gar nicht, ob uns das immer so bewusst ist, mit wem wir in Beziehung sind. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, ja, der die Souveränität hat über alles. Ja, wir schauen manchmal in die Welt und denken, wir verstehen das nicht, aber Gott hat alles in der Hand. Und wir dürfen mit ihm in Verbindung sein. Ist da irgendwas unmöglich? Ist da irgendwas unmöglich? Die Unfruchtbare wird zur Mutter vieler Kinder. Die Kraft Gottes hebt unsere geistliche Unfruchtbarkeit auf, ja, und schafft in uns, durch uns, mit uns Leben. Und wir sind Teil davon, jeder persönlich für uns. Wenn wir in den Alltag zurückgehen, ja, jetzt, also wir haben dann noch eine schöne Zeit zusammen, ja, und dann gehen wir in den Alltag hinein, ja, und dürfen wissen, ich bin der, den Gott hineinschickt, um Leben zu schaffen. Und ich darf alles von ihm erwarten, dass das nicht scheitert. Denn er ist immer da, immer an meiner Seite. Das hat er versprochen. Amen.